Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Der Wanderer über dem Nebelmeer, so heißt das berühmte Werk von Caspar David Friedrich, das jetzt kürzlich von Hamburg nach Dresden gereist ist, um dort im Albertinum gezeigt zu werden, in der großen Caspar David Friedrich Jubiläumsausstellung. Eine Schau, die sicherlich viele Besucherinnen und Besucher locken wird, und die werden natürlich nicht alle in Dresden wohnen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad kommen. Beispiele, die deutlich machen, dass die Kultur durchaus einen Anteil am Klimawandel hat. Um Zahlen dazu zu haben und sich auf der Basis dieser Zahlen über Verbesserungen Gedanken machen zu können, ist in Dresden und Leipzig ein CO2-Rechner extra für Kulturbetriebe entwickelt worden. Ein Tool, das heute interessierten Kultureinrichtungen bundesweit vorgestellt wurde, mit dem aber manche Institutionen in Dresden und Leipzig bereits seit einiger Zeit arbeiten. Zum Beispiel das Festspielhaus Hellerau. Und dessen Verwaltungsdirektor Martin Hering habe ich nach seinen Erfahrungen mit dem CO2-Rechner gefragt.
Ja, wir sind quasi Nutzer der ersten Stunde und haben nicht nur quasi seit dem Start im November 2023, sondern auch schon davor in der Entwicklung kräftig mitgetan. Wir hatten ja schon eine Erfahrung mit der CO2-Bilanzierung und haben auch diese Erfahrung aus Excel-Tools, die es bis dahin gab, mit einbringen können und haben so damit beitragen können, dass dieser Rechner wirklich praxistauglich ist.
Wie muss man sich das Arbeiten mit diesem CO2-Rechner denn vorstellen, wenn Sie da zum Beispiel ein Gesprächsforum veranstalten, ein Konzert oder eine Performance? Kann man dann im Nachhinein messen, wenn man weiß, wie viele Leute gekommen sind, wie viel CO2 man ausgestoßen hat?
Ja, das kann man. Man kann natürlich erstmal seinen Kulturimmobilie bilanzieren und kann sagen, was verbrauchen wir an Strom, an Heizenergie und alles mögliche mehr, die Anreisen der Mitarbeiter täglich und das in der Regel dann aufs Jahr bezogen, um eine Klimabilanz für das Haus im Grundsatz zu haben. Aber das Schöne ist eben, dass man das auch tatsächlich veranstaltungsbezogen machen kann und sagen kann, ich möchte wissen, was wir für diese oder jene Veranstaltung konkret an CO2 verbrauchen werden. Also man kann vorkalkulieren und man kann dann auch eben tatsächlich das projektbezogen bilanzieren. Es gibt zum Beispiel ein tolles Tool, dass man eine Befragungskampagne machen kann. Ich kann mit einer kleinen App alle meine Besucher fragen, wie sind sie heute Abend angereist? Und das kann ich dann direkt in Ergebnisse CO2-Bilanz der Zuschaueranreisen umsetzen. Und wenn ich feststelle, ich habe besonders viele Individualverkehranreisen, kann ich natürlich sagen, ich mache auch eine Öffentlichkeitskampagne für den ÖPNV, weil der bei uns im Ticket enthalten ist und ähnliches mehr. Also ich kann also direkt dann auch Ergebnisse ableiten, je nachdem, was ich dann jeweils ermittelt habe.
Hatten Sie denn bei der Arbeit mit dem Tool Aha-Erlebnisse, also nach dem Motto, das Catering bei der Veranstaltung, das ist gar nicht so schlimm, aber die Anreise der Künstlerinnen und Künstler oder des Publikums, das war für das Klima besonders belastend?
Ja, es gibt doch schon Verschiebungen. Klar ist, dass das Haus an für sich, Heizenenergie, das ist schon Stromenergie, das ist schon das, was natürlich etwas Erhebliches ausmacht. Uns hat überrascht, in welchem geringen Maße internationale Reisen tatsächlich zur CO2-Bilanz beitragen. Das wissen wir alle, das Fliegen ist schädlich, aber unterm Strich muss man vielleicht sagen, dass für den Kulturaustausch das genau richtig ist. Nicht alle fliegen nach Sao Paulo, um sich dort etwas anzuschauen, sondern das Ensemble fliegt hierher. Das ergibt natürlich sofort auch logisch Sinn, aber es ist tatsächlich auch so, dass das nachweisbar ist, dass wir zwar Touren innerhalb eines Landes dann organisieren, also wir fliegen die Kampagne nicht einmal hierher, sondern wir sorgen dann dafür, dass sie in Europa oder in Deutschland Anschlusstermine hat, und da können wir sehr viel sparen. Das ist dann tatsächlich irgendwie gut abmessbar. Aber dass natürlich das Prinzip von Kulturaustausch dadurch, was ja auch viele ein bisschen ängstlich beobachtet haben, dass das dadurch überhaupt nicht in Frage gestellt wird, na klar.
Schafft denn so ein CO2-Rechner auch Bewusstsein? Und wie können Sie da Ihre Klimabilanz verbessern? Sie haben jetzt schon das eine Beispiel genannt. Sie wollen ja auf jeden Fall nicht an kultureller Qualität verlieren.
Ja, es schafft Bewusstsein dafür, dass wir uns als Einrichtungen natürlich verändern müssen, weil wir auf einmal an vielen Stellen im Betrieb messen, wo entsteht eigentlich Treibhausgas. Und dann ist die Technik auf einmal auf eine andere Art und Weise gefragt, oder das Produktionsbüro, was eben für Anreisen und Übernachtungen zuständig ist, oder die Öffentlichkeitsarbeit, wie die Materialien produzieren. Und alle sind auf einmal dabei, ihre Dinge mit zu erfassen und machen sich natürlich dadurch auch selber mit Gedanken. Und dazu leistet das Tool doch einen tollen Beitrag, wie ich finde, weil eben jeder selber auch vorher schon einschätzen kann, ist denn das wirklich auch eine sinnvolle Maßnahme, wo geht wirklich viel Energie rein, also Arbeitsenergie, und wo spare ich dann tatsächlich?
Ist das dann auch so ein schöner Faktor der gemeinsamen Leistung, wenn man ohne an kultureller Qualität einzubüßen CO2 gespart hat?
Ich glaube ja, das ist ja die zweite Währung, von der wir auf einmal reden. Wir reden in der Kultur natürlich und müssen das auch tun von Geld, was wir haben oder auch brauchen. Aber wir müssen eben auch darüber reden, wie wir noch besser sind in dem, wie wir Kultur produzieren unter Umweltgesichtspunkten. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele bei uns im Haus jedenfalls auch wollen. Und jetzt etwas messbar zu haben und uns selber zu überzeugen, uns selber anzuspornen, aber auch andere zu überzeugen, macht doch mit. Das ist etwas, was bei uns im Haus jedenfalls Energie freisetzt.
Ein CO2-Rechner steht jetzt Kulturbetrieben bundesweit zur Verfügung. Ich habe mit Martin Hering vom Festspielhaus Hellerau gesprochen, der mit dem Rechner bereits Erfahrung hat. Dieses Jahr gibt es nichts zu lachen. Mit diesen Worten hat Festivalleiter Matthias von Harz vor knapp 2 Wochen das größte Theaterfestival der Schweiz eröffnet. Das Züricher Theaterspektakel findet seit mehr als 40 Jahren statt, jedes Jahr im Sommer. Und auch wenn Mitmacheraktionen, Gaukler, Zirkus und Straßenkunst am wunderschönen Züricher Seeufer traditionell zum Festival gehören, genauso wie Freiluft, Gastronomie und Kinderschminken, so war es von Harz in diesem Jahr offenbar besonders wichtig, auf den politischen Anspruch des Festivals hinzuweisen, angesichts von Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg und Klimawandel. Auf dem Programm stehen denn auch zahlreiche politische Performances. Zum Beispiel strandete da ein Wal. Gerd Brendel hat das Festival besucht.
In Zürich ist momentan absolutes Tagesgespräch. Der gestrandete Pottwal am Zürichseeufer zu Mitzig.
Am Zürichseeufer liegt ein gestrandeter Wal.
Ein Wal im Zürichsee. Selbst in die Nachrichtensendung des Schweizer Fernsehens schaffte es vor ein paar Tagen, der riesige, übelriechende Kadaver neben dem schönsten Seebad von Zürich.
Fast den ganzen Tag war nicht klar, woher der kommt und was das jetzt sein könnte,
sagt Matthias von Harz, der künstlerische Leiter des Zürcher Theaterspektakels. Dann klärte die Festivalleitung auf. Denn die naturgetreue Walplastik war Teil des Programms. Ein Projekt des belgischen Performance-Kollektivs Captain Boomer.
Die als vermeintliche Forscher die ganze Zeit den vorbeilaufenden Passanten erklärten, warum sie gerade Proben entnehmen und warum sie den vermessen haben und was man jetzt alles machen muss. Eindeutig ein Theaterprojekt, aber gleichzeitig ist es eben ein Wal, der plötzlich in der Stadt liegt und der Fragen nach unserem Umgang mit Natur und Umwelt stellt.
Und eindeutig das spektakulärste Theaterprojekt beim Zürcher Theaterspektakel in diesem Jahr. Die Landewiesen bieten wie in jedem Jahr eine Menge Spektakel. Bands, Akrobaten, aber eben auch internationale Performancekunst in ehemaligen Fabrikhallen und Holzbauten, die auch nach Jahren noch wie improvisiert aussehen.
Das Theaterspektakel war damals das andere, das Fremde, das Internationale, das nicht Etablierte.
Das ist das Programm bis heute, wobei mittlerweile eine Menge etablierter Künstler, Künstlerinnen auftreten. Der griechisch-albanisch-stämmige Regisseur Mario Banucci zum Beispiel. In seinem Stück Taverna Miresia erzählt er Familiengeschichte als Bilderreigen ohne Worte. In einem weiß gekachelten Raum, halb Küche, halb Badezimmer, versammelt sich eine Trauergemeinde, bis auf Banucci selbst alles Frauen. Wer betrauert wen? Tanten, Schwestern, Ehefrauen, den Ehemann, den Familienpatriarchen? Wortloser Streit und peinlich komische Alltagsszenen wechseln einander ab. Das generationsübergreifende Frauenensemble schlägt auch ohne Dialoge in Bann. Überhaupt, starke Frauen, auch wortwörtlich, bestimmen das Festivalprogramm. Insane Satan, vernünftiger Teufel, der österreichischen Performerin Teresa Vitucci landen 2 von ihnen in einer Art Hölle aus riesiger Plastikplane und rotem Bühnennebel. Alles andere als bußfertig, nackt bis auf die Blondhaarperücken und ihre Handtaschen, ergehen sich die beiden in endlosem Gequatsche wie aus einer amerikanischen Reality-Soap.
What do you mean like that?
Höherer Blödsinn oder tiefere Bedeutung? Auf jeden Fall unterlaufen Vitucci und ihre Mitperformerin den männlichen Blick auf den weiblichen Körper als Sexobjekt, indem sie ihre Körper ausstellen.
Like,
feel shy.
Das erinnert sehr an das Theater von Vitucci's Landsfrau, Florentina Holzinger. Allerdings belässt es die Performerin in Saint Santa bei assoziativen Bildern. Die Geschichte dahinter muss man vielleicht eher als Frau erahnen. Geschichten und was für Geschichten von starken Frauen und mysteriösen Männern bekommt das Publikum abseits vom Festivalgelände im Kunsthaus Zürich erzählt.
Come take a look at this. You have to come close to see this. Come close.
In der berühmten Gemäldegalerie führt der libanesisch-amerikanische Konzeptkünstler Walid Rad durch seine eigene Sammlung vermeintlicher und tatsächlicher Kunstwerke.
This carpet, it is known to be very, very heavy.
Ein nur 2 Quadratmeter großer Teppich, unerklärlich tonnenschwer. Geschichten von unvorstellbar reichen Kunstsammlern und einer genialen Restauratorin, die nicht nur mit gemalten Engeln, sondern auch mit Bilderrahmen spricht.
And we have no clue why. No clue.
Als Walid Rad am Ende seiner Tour bei sehr realen saudi-arabischen und US-amerikanischen Lobbyisten landet, macht sich Unbehagen im Publikum breit. Funktionieren so Verschwörungstheorien? Was ist echt? Was Fälschung? Und welche Wahrheit steckt in der Kunst? Wie hatte Captain Boomer das Kollektiv hinter dem falschen Wal im Zürichsee erklärt? Unsere Kunst wird die Welt nicht retten, aber die Leute berühren. Beim Zürcher Theaterspektakel geht die Kunst vielleicht nicht unter die Haut, aber ein paar Risse bekommt sie, die glatte Oberfläche, mit der wir uns die Welt mit ihren Widersprüchen, Unbegreiflichem, ihren Klischees und ihren Höllen vom Leib halten.
Gerd Brendel war das vom Zürcher Theaterspektakel. Harvey, so heißt einer der außergewöhnlichsten Freunde der Filmgeschichte. Ein über 2 Meter großer weißer Hase, den nur Mr. Dowd sehen kann, alias James Stewart. Und der ihn überall hin begleitet, auch regelmäßig in die Kneipe. Die Rolle von Harvey im Film Mein Freund Harvey aus dem Jahr 1950, die musste natürlich nie besetzt werden. Das Publikum kann Harvey schließlich nicht sehen. Aber sind das überhaupt beliebte Rollen, die hilfreichen Freundinnen und Freunde? Oder will man, wenn schon nicht der Held, dann lieber der Feind sein? Über Freunde und Feinde im Film habe ich mit der Schauspielerin und Regisseurin Mariam Sareh gesprochen. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie sie sich denn entscheiden würde für die Rolle einer Freundin oder die einer Feindin, wenn sie die Wahl hätte.
Ich glaube, beide Rollen können sehr interessant sein und meistens denkt man ja, dass die beiden Rollen im Widerspruch zueinander stehen oder Gegensätze darstellen, und ein sehr gut geschriebenes Buch zeichnet sich auch dadurch aus, dass beide sozusagen Anteile von dem Gegenüber sozusagen in sich tragen. Das heißt, sie sind eigentlich nicht, wie man so häufig denkt, ja, das ist sozusagen der Antagonist und der steht einfach nur für das rein Böse, sondern oft geht es ja in gut geschriebenen Büchern darum, dass eigentlich, dass der Protagonist ja auch Dinge lernen muss, die er erst im Zusammenspiel mit dem Antagonisten lernt. Das heißt, in einem gut geschriebenen Buch müssen beide Figuren sehr interessant gestaltet sein, damit ich mich für eins von beiden entscheiden will.
Sie haben in Serien mitgespielt, tun es noch immer, zum Beispiel in Doppelhaushälfte. Da sind Sie eine iranischstämmige Frau, die mit einem afrodeutschen Mann neben einem Paar lebt, das im Garten die Deutschlandflagge hisst. Da wird also munter mit Klischees auch gespielt. Sie und ihr Mann sind aber die coolen Großstadt-Hipster, wenn man so will, und die Nachbarn, ja, die sind so ein bisschen die spießigen Ossis. Muss denn der Feind im Drehbuch da auch immer so klar benannt werden wie hier, oder ist das vielleicht auch serienspezifisch?
Ja, ich glaube, das Tolle an Doppelhaushälfte ist, dass sie ja so ein bisschen als so eine gesellschaftliche Metapher fungiert und aus der jeweiligen Perspektive der jeweiligen Doppelhaushälfte die anderen die Antagonisten sind. Also immer von der Position aus der man betrachtet, sind natürlich die Eigenheiten der anderen, die problematisch sind und die es im besten Fall zu verlieren gilt oder irgendwie überwunden gilt. Und so eindeutig ist es. Das Tolle an der Serie ist, finde ich auch, dass es so eindeutig auch gar nicht ist. Es ist ja auch nicht so, dass die einen sind die Herkunftsdeutschen und die anderen haben Einwanderungsgeschichte, sondern auch da ist es ja auf der Knuppe-Seite, die mit der Deutschlandflagge hat die Mutter sozusagen vietnamesische Wurzeln, aber repräsentiert sozusagen eher ein eher konservatives Deutschland, wohingegen die anderen die progressiveren sind. Aber jeder kriegt irgendwie sein Fett weg und niemand ist eindeutig gut oder eben böse, und ich glaube, das macht so ein bisschen den Charme der Serie aus und eigentlich auch gutes Schreiben.
Sie haben einen Dokumentarfilm gedreht, 2019, über Ihre ganz persönliche Suche nach dem Beginn Ihres Lebens. Sie wurden nämlich im berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran geboren, wo Ihre Mutter, die heutige grüne Bürgermeisterin von Frankfurt am Main, damals aus politischen Gründen inhaftiert war. Ein Kapitel, über das nie mit Ihnen gesprochen worden war vorher. Haben Sie denn durch die Erfahrungen beim Drehen dieser Dokumentation auch einen neuen Blick gewonnen auf die Zuschreibungen Freund und Feind?
Ja, ich meine, in dem Fall muss man natürlich sagen, es gibt einfach herrschaftsdespotische, autokratische Gewaltregime, die ihre eigene Bevölkerung andauernd bis heute über Jahrzehnte tyrannisieren, verfolgen, in Gefängnisse stecken. Und da hat man natürlich erstmal sehr, sehr viele Täter und somit auch Feinde und Bösewichte, wenn man es jetzt in dieser Filmdramaturgie nennen würde. Allerdings habe ich mich bei dem Dokumentarfilm darauf konzentriert, zu sagen, wie sind die Überlebenden dieser Gewalterfahrung damit umgegangen über die Jahrzehnte? Was ist aus denen geworden? Welche Form von Resilienz mussten die an den Tag legen? Wie gehen sie mit dieser Verfolgungserfahrung bis heute um? Und wie haben sie versucht, das vielleicht zu transformieren oder anders zu gestalten? Aber es gibt natürlich durchaus, also auch wenn ich immer sage, es ist sowohl Anteile haben wir alle, es gibt nicht den per se Bösen, sondern es ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Anteilen um? Wenn wir in politischen Kontexten darüber nachdenken, gibt es natürlich eindeutig Menschen, die für wirklich Unrechtsverbrechen verantwortlich sind. Mhm. Und das kann man sozusagen nicht leugnen.
Also Sie würden da schon das Regime im Iran als Feind bezeichnen?
Definitiv, so wie ich alle antidemokratischen, faschistischen, menschenverachtenden Regime oder PolitikerInnen oder Strömungen als menschenverachtend und dann auch noch als auch wert bekämpft und begegnet zu werden empfinde, ja.
Sie wollten sich lange nicht zu dem Thema öffentlich äußern, da nicht zu einer Sprecherin werden, vielleicht ja auch, um im Beruf nicht auf das Biografische dann irgendwie zurückgeworfen zu werden. Inzwischen haben Sie sich aber längst geäußert, zum Beispiel im Frühjahr 2023, da haben Sie im Spiegel ein langes Interview gegeben, zusammen mit Ihrer Mutter. Was hat Sie damals umgestimmt? Also was war da der Auslöser dafür, dass Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich öffentlich dazu äußern?
Ich hatte mich auch schon vorher, also direkt auch danach schon öffentlich geäußert, aber ich muss sagen, es hat mich natürlich das, was da passiert ist, gerade auch aufgrund der biografischen Verknüpfung und auch der eigenen, der schwierigen Erfahrung, die unsere Familie auch prägen, hat mich das natürlich erstmal auch persönlich total mitgenommen und auch erstmal musste ich mich da irgendwie auch auf mich selber ein bisschen Acht geben und da musste ich einfach die Balance finden, was kann ich machen. Ich habe dann verschiedene Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel auch im Gorki-Theater mit dem Film, habe den Film nochmal gezeigt, habe an Podiumsdiskussionen teilgenommen. Aber es war so eine Frage, wie viel kann ich mir auch selber zumuten, nachdem ich ja 6 Jahre an meinem Dokumentarfilm, der sich ja eben auch mit genau diesen Verbrechen beschäftigt, mit dem gereist bin, auseinandergesetzt habe und irgendwann auch gemerkt habe, okay, es braucht auch einen gesunden Abstand und man kann immer nur ein bisschen was geben. Man kann nicht immer, muss auch auf sich
Bei diesem Film haben mich auch besonders berührt die Begegnungen mit den vielen Iranerinnen und Iranern im Exil. Haben sich da auch Freundschaften ergeben?
Ja, absolut. Ich glaube, das verknüpft einen dann doch, also nicht auch über die jetzt spezifische Herkunft hinaus, auch viele Menschen, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht hatten aus anderen Ländern. Es gab viele Beziehungen, die sich sozusagen aus Festivals ergeben haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich in Sarajevo war und dann ganz ähnliche Erfahrungen gemacht habe, wie in Toronto jetzt, sagen wir mal, mit den iranischen Frauen. Also ich glaube, sowas wie, so schwierige Erfahrungen und der Einsatz ist ja auch, diese Frauen waren ja im Widerstand und wurden dafür verfolgt. Das sind natürlich beeindruckende Menschen und inspirierende Menschen und Biografien. Und da ist man natürlich dankbar, wenn man mit denen noch in Kontakt bleiben darf.
Ihre Mutter hat mal gesagt, Freundschaften waren im Gefängnis verboten, denn sie machten uns stark. Wie wichtig ist denn Freundschaft und Solidarität unter Menschen mit iranischen Wurzeln im Exil?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt für alle sprechen kann, aber ich denke, natürlich gibt einem das total viel Kraft und die geteilte Biografie und das geteilte Engagement. Aber ich glaube, das, was darüber hinaus noch viel wichtiger ist, ist, dass diejenigen sich auch mit diesem Kampf solidarisieren, die vielleicht nicht die ähnliche Biografie oder Herkunft haben, sondern dass die sich dadurch auch gemeint fühlen. Das ist ja oft irgendwie was, was Kino ja auch so toll schaffen kann, ist, dass Empathie entsteht oder was ich auch damals mit dem Film versucht habe, zu merken, vielleicht habe ich nicht genau die gleiche Biografie, aber vielleicht sind diese Menschen mir viel näher, als ich das glaube.
Vergangene Woche wurde ja bekannt, dass Deutschland den neuen Film des gerade aus dem Iran geflohenen Filmemachers Mohammad Rasoulov ins Oscar-Rennen schickt. Das ist ein geheim gedrehter Film über die iranische Protestbewegung. Ist so eine Nominierung für einen Oscar vielleicht auch ein Schutz für ihn, der sich ja damit noch mehr das iranische Regime zum Feind gemacht hat?
Ja, ich meine, er ist ja durch abenteuerliche Wege ja jetzt ins Exil gekommen, nachdem er ja sich entschieden hatte, dort weiter aktiv zu sein. Und natürlich braucht es eine internationale Solidarisierung mit ihm, sowohl aus der Filmbranche, aber auch aus den Zivilgesellschaften. Nicht nur mit ihm, sondern allen Menschen, die sich versuchen, gegen diese Unrechtsregime aufzulehnen und trotzdem Kunst zu machen, trotzdem sich für die freie Presse zu engagieren. All diese Leute brauchen den Rückhalt der Welt. So. Und natürlich so eine Oscar-Nominierung spielt dann auch eine Rolle, weil da die Aufmerksamkeit wieder hingeht. Weil wir haben ja durch Women, Life, Freedom gab es viel Aufmerksamkeit, aber die veräppt ja durch die neuen Konflikte und neuen Kriege, die uns jetzt gerade umgeben. Und das heißt natürlich nicht trotzdem, dass es nicht weiter fortbesteht und weiterhin genauso brutal fortbesteht. Und da denke ich natürlich in so einem Moment auch an Afghanistan und die neuen Regelungen, die Taliban dort den Frauen vorschreibt und wie viel haben wir da noch einen Blick für. Und umso mehr es Kunstwerke, Filme gibt, die darauf hinweisen, dass wir diese Menschen nicht vergessen und uns weiterhin für sie einsetzen, umso besser ist das.
Das war die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Sareh in unserer Kultur heute Sommerreihe Freund und Feind. Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird jedes Jahr vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben. Heute ist nun die Shortlist veröffentlicht worden. Und wer da draufsteht, das erfahren Sie jetzt von Anna Kohn in den Kulturmeldungen.
Drei Autorinnen und zwei Autoren sind im Rennen um den Preis, der übrigens benannt ist nach dem Erzähler Wilhelm Raabe, dessen Werk dem poetischen Realismus zugeordnet wird und der 1910 in Braunschweig gestorben ist. Auf der Shortlist für den mit 30.000 Euro dotierten Preis stehen dieses Jahr Sascha Stanisic mit »Möchte die Witwe angesprochen werden«, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, Ulrike Itschmidt mit »Die letzte Patientin«, Roman Ehrlich mit »Videotime«, Judith Kuckert mit »Die Welt zwischen den Nachrichten« und Maren Kames mit »Hasenprosa«. »Hasenprosa« beschreibt Jurymitglied Wiebke Poromka als hochwitzig.
Man verortet Maren Kames in der Lyrik, wobei auch ihre Lyrik schon grenzüberschreitend waren. Das waren im Grunde Partituren, Gesänge, die mit vielen Anklängen der Popgeschichte gearbeitet haben. Und auch ihr Roman Hasenprosa, der arbeitet mit lyrischen Mitteln. Da gibt es Gleichklänge, Assoziationen, große Sprünge, die sich aber immer ergeben aus dem Sprachmaterial selbst.
Wer den Wilhelm Raabe Literaturpreis bekommt, wird am 10. September verkündet. Nun sag, wie hast du es mit dem Goethe? Der ist für die Deutschen eigentlich ein herzlich guter Mann. So in etwa jedenfalls die Ergebnisse einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov anlässlich des 275. Geburtstags Goethes morgen. Die Umfrage ergab, fast 90% der Bürger in Deutschland sagen, dass Johann Wolfgang von Goethe einer der bedeutendsten Dichter und Denker sei. Und rund 80% finden, dass Goethe eine Persönlichkeit sei, auf die Deutschland stolz sein kann. Auch auf den Leselisten der größten deutschen Unis liegt Goethe immer noch auf Rang 1. Der Online-Secondhand-Buchhändler Bookbord hat sie verglichen und festgestellt, Werke von Goethe sind darauf am meisten vertreten, noch vor Freund, Feind, Schiller. Und davon hätte Goethe sicher viel gehalten. Der belarussische Filmregisseur Andrei Chniot gilt als prominenter Kritiker der Regierung in seinem Heimatland. Letztes Jahr musste Chniot nach Serbien fliehen und wurde dort in Gewahrsam genommen, weil die belarussischen Behörden ihn mit einem Interpol-Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung suchen ließen. Mehr als 70 europäische Filmschaffende haben sich jetzt in einem offenen Brief an die serbische Regierung gewandt, mit der Forderung, Chniot nicht von Serbien nach Belarus auszuliefern. Ihm drohten dort Gefängnis, Folter oder sogar die Todesstrafe, hieß es in dem Brief. Unterzeichnet haben ihn unter anderem die französische Schauspielerin und Präsidentin der Europäischen Filmakademie Juliette Binoche und der russische Regisseur Kirill Serebrennikov.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die geplante Rentenaufschubprämie der Bundesregierung. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.